ist jetzt ihr Zauberwort, wenn es um die Zurückweisung Asylsuchender an den Grenzen geht. Jedenfalls hat sich jetzt so der Bundeskanzler geäußert. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärt auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil in Hamburg bei der Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2024. Dietrich Lehmann.
Knapp 800 Millionen Euro an Schaden durch Schwarzarbeit hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will nun härter dagegen vorgehen. In Zukunft sollen Sozialträger, Finanzämter und Sicherheitsbehörden Daten vollständig abgleichen können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und Bund und Länder sollen noch enger zusammenarbeiten. Im Bereich der organisierten Kriminalität sollen Vermögen einfacher eingezogen werden können, so Klingbeil. Stichwort Beweislastumkehr.
Die Zahl derjenigen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundesrats suchen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die zuständige Bundesbeauftragte Attermann heute vorgelegt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit zwei Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen tausend Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. In Berlin wird am 20. September im kommenden Jahr ein neues Landesparlament gewählt. Diesen Termin hat der Senat heute festgelegt. Neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheiden die Berlinerinnen und Berliner an diesem Tag auch über die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen. In Berlin wurde zuletzt vor 2 Jahren gewählt. Die ursprüngliche Abgeordnetenhauswahl von 2021 musste wegen Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen wiederholt werden. Seit der Wiederholungswahl im Februar 2023 regiert die CDU mit ihrem regierenden Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit der SPD. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und es bleibt trocken. Die Temperaturen zur Stunde in Berlin-Buch 21 Grad und in Wannsee 23, in Küritz 18 Grad und in Ruhland 25. Morgen ist freundlich, später dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, bei maximal 28 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat schon Erfahrung mit ehrgeizigen Plänen, die der Rechtslage nicht standhalten. Die von ihm als Bundesverkehrsminister damals angeschobene Pkw-Maut wurde später vom Europäischen Gerichtshof vom Tisch gewischt, wie er es selber im Untersuchungsausschuss nannte. Diesmal bremsen ihn Richter am Berliner Verwaltungsgericht. In einer Eilentscheidung erklärten sie gestern die Abweisung von Asylsuchenden für rechtswidrig. Der CSU-Politiker Dobrindt hatte das an seinem ersten Tag im Amt angeordnet. Daran will er jetzt trotz alledem festhalten. Im Hauptstadtstudio verfolgt das Korrespondent Philipp Eckstein. Kann sich Dobrindt einfach so dem Richterspruch widersetzen?
Ja, also was ja interessant ist an diesem Richterspruch, an dem Beschluss, ist, dass sich das Gericht durchaus die Mühe gegeben hat, eine sehr ausführliche Begründung zu schreiben. Das sind fast 30 Seiten. Und da merkt man schon, ja, es ist zwar eine Einzelfallentscheidung oder sind Einzelfallentscheidungen, allerdings durchaus mit einem grundsätzlichen Charakter. Zumindest war das ganz offenbar auch das Ziel des Gerichts. Alexander Dobrindt, der Innenminister wiederum, sieht das ganz grundsätzlich anders. Er hat es jetzt mehrfach betont, auch heute wieder, dass es nur eine Einzelfallentscheidung sei, die nichts an der grundsätzlichen Rechtsauffassung von ihm, aber auch dem Bundesinnenministerium ändere. Und er sagte vor einigen Stunden auch noch mal in Berlin:
Ja, wir bleiben dabei, dass die Zurückweisungen stattfinden. Wir bleiben dabei, dass das genau in der Form ist, wie es wir zurzeit auch und in den letzten Tagen durchführen.
Ja, und für diesen Kurs, muss man sagen, erhält er auch Rückendeckung, zumindest vom Kanzler Friedrich Merz. Der Bundeskanzler hat sich geäußert, hat gesagt, wir machen jetzt erstmal weiter. Und auch der Kanzleramtschef Thorsten Frey hat das nochmal unterstrichen.
Also Einzelfallentscheidung, weil es waren drei Somalier, die geklagt hatten vor dem Verwaltungsgericht. Darum ging es in dem Urteil. Aber die Begründung der Richter, zielt die dennoch darüber hinaus, über diesen Fall der drei Somalier?
Also so verstehe ich das zumindest, auch wenn man sich die Pressemitteilung dazu vom Gericht anschaut, aber dann vor allem auch diese knapp 30 Seiten. Da wird nämlich auf die verschiedenen auch rechtlichen Begründungen eingegangen. Da geht es unter anderem um diesen mittlerweile bekannten Artikel 72 zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Das wird oft umschrieben mit Notlage. Und die Rechtsauffassung des Bundesinnenministeriums ist ja, dass man quasi diese gültigen europäischen Regeln aussetzen kann, weil man eine Notlage, eine Ausnahme erklärt über diesen Artikel 72. Und da sagt das Gericht, dass das nicht hinlänglich oder genug begründet wurde, warum man dann diese Situation sieht. Und ansonsten geht das Gericht auch nochmal sehr grundsätzlich auf diese sogenannten Dublin-Verfahren ein und stellt eben klar, dass da auch nach europäischem Recht Deutschland jetzt zunächst zuständig wäre. Jetzt in diesem Fall ist es ja dann auch konkret für diese drei Personen, die zwei Männer aus Somalia und die eine Frau, erstmal vor Ort zu prüfen, wer denn für das Asylverfahren zuständig ist. Also ja, es ist eine Einzelfallentscheidung, allerdings, zumindest lese ich das so und auch viele andere, doch mit einem eher grundsätzlichen Charakter.
Und wie geht's jetzt weiter? Muss das Ministerium nacharbeiten, die Rechtssicherheit dieser Verordnung nachreichen?
Also das wurde der Innenminister heute gefragt und da hat er einmal gesagt, dass man jetzt an dieser Anweisung an die Bundespolizei nichts ändern werde. Das ist dahingehend interessant, dass sich die Gewerkschaft der Polizei da durchaus Sorgen macht, ob das dann jetzt vielleicht auch rechtliche Konsequenzen in der Folge für Beamtinnen und Beamte haben könne. Andreas Roskopf von der Gewerkschaft sagte uns, das Gericht hat jetzt nun mal eine Rechtswidrigkeit festgestellt.
Das heißt, bei vergleichbaren Fällen ist jetzt eben diese Unsicherheit durch die Kollegen da und von dem her brauchen wir jetzt klare rechtliche Aufklärung, damit die Polizisten und Polizistinnen, unsere Kolleginnen und Kollegen, sauber arbeiten können. Denn in letzter Konsequenz sind sie für ihr Handeln auch verantwortlich.
Aber wie gesagt, Dobrindt plant da erstmal nichts. Und Thema Gerichtsentscheidungen, da geht man beim Innenministerium. Stand jetzt ist es so, dass noch ein Hauptsacheverfahren bei dieser Thematik anhängig ist. Und da möchte man gerne nochmal seine eigene rechtliche Position grundlegender oder auch gründlicher darstellen. Wobei man sagen muss, wir hören vom Gericht, es ist auch denkbar, dass das eingestellt wird, weil es ja jetzt schon diese Eilentscheidung gibt. Also da wird man in den nächsten Tagen und Wochen schauen müssen, ob denn diese, zumindest in diesem Fall, die gerichtliche Auseinandersetzung weitergeht.
Diese Entscheidung des CSU-Innenministers, der Koalitionspartner SPD, war ja von Anfang an nicht so ganz überzeugt davon, hat mitgemacht, aber mit bisschen Grummeln. Wie reagiert die SPD heute?
Ja, bis jetzt erstaunlich ruhig, finde ich. Es gibt so aus den hinteren Reihen so, ja, ein wenig verhaltene Kritik. Der Generalsekretär Tim Klüssendorf hat sich jetzt auch geäußert, hat gesagt, man müsse sich diese Entscheidung ganz genau angucken und dann auch ins Gespräch gehen, also mit CDU und CSU, wie man denn die Vorgaben des Koalitionsvertrags umsetzen könne, das Ganze auch europarechtskonform. Aber da merkt man schon, ich hatte das ja davor gesagt, während der Kanzler, der Innenminister, der Kanzleramtsminister sagen, wir machen erstmal so weiter, ist bei der SPD jetzt erstmal so die Ansage, wir schauen uns das mal genau an und suchen dann das Gespräch. Also hier scheut man ganz offenbar noch einen ja offeneren Konflikt mit dem eigenen Koalitionspartner.
Ach, sich das ganz genau angucken und die Rechtslage prüfen, das erwartet man ja eigentlich, bevor so eine Entscheidung gefällt wird und nicht danach. Wie reagiert denn die Opposition? Da gibt es ja zwei Gruppen sozusagen, einmal die Grünen und die Linken, auf der anderen Seite die AfD.
Ja, bei der AfD war es ja schon so von Tag 1, da hat man ja der Union vorgeworfen, viel zu wenig und das, was man macht, auch noch zu lasch zu machen. Also da möchte man umfangreichere Zurückweisungen. Da hat man heute auch nochmal ja deutlich gemacht, dass man ja der Meinung ist, dass da rechtlich alles machbar. Bei den Linken und den Grünen, da gibt es sehr grundsätzliche Kritik, muss man sagen, an der Regierung, vor allem aber am Bundesinnenminister. Britta Hasselmann von den Grünen sagte zum Beispiel,
Merz und Dobrindt sind mit ihrem nationalen Alleingang auf der ganzen Linie gescheitert.
Ja, und noch viel grundsätzlicher, die Linkspartei, da gibt es ja klare und deutliche Rücktrittsforderungen Richtung Alexander Dobrindt.
Eine Eilentscheidung und ihre Folgen, das waren Informationen aus dem Hauptstadtstudio von Philipp Eckstein. 14 Uhr und 11 Minuten. Die Migrationspolitik ist auch der Hintergrund für das Scheitern der niederländischen Regierung. Die ist nicht mal ein Jahr im Amt und bereits Geschichte. Rechtspopulist Geert Wilders lässt die Koalition platzen. Seine Partei PVV verlässt die Regierung. Wilders war die Asylpolitik nicht hart genug. Jetzt stehen den Niederlanden wahrscheinlich wieder Neuwahlen bevor. Die Hintergründe schildert Den Haag-Korrespondent Ludger Katzmierczak.
Schuld am Scheitern der niederländischen Rechtsregierung sind die anderen, findet Geert Wilders. Er habe einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik vorgelegt, aber die drei Koalitionspartner hätten sich geweigert, diesen Plan zu unterzeichnen und mitzutragen. Damit sei die Freiheitspartei PVV raus aus dem Kabinett, so Wilders. Ich bin für das strengste Asylgesetz angetreten, nicht für den Untergang der Niederlande. Unsere Verantwortung für dieses Kabinett hört deshalb in diesem Moment auf. In seinem 10-Punkte-Papier hatte Wilders gefordert, die Grenzen für Asylbewerber zu schließen, den Familiennachzug zu stoppen und alle syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Die drei Koalitionspartner der PVV reagierten konsterniert. Gegen die Pläne sei an sich nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten sie aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch weitgehend schon alles in der Koalitionsvereinbarung, so VVD-Chefin Dilan Yeşilgöz. Wilders habe mit dem Austritt aus der Regierung sein eigenes Ego über die Interessen des Landes gestellt. Wenn du an einem Punkt, wo es eigentlich keine Uneinigkeit gibt, innerhalb einer Minute sagst, es ist vorbei, dann willst du einfach keine Verantwortung übernehmen. Die Bündnispartner schieben den schwarzen Peter zurück zu Wilders. Er habe mit Marjolein Faber eine Asylministerin ins Kabinett entsandt, die in dem Amt schlichtweg überfordert gewesen sei, so der Vorwurf. Von den angekündigten Maßnahmen in der Asyl- und Zuwanderungspolitik habe sie fast keine umgesetzt, so Yeşilgöz. Einige politische Beobachter in Den Haag hatten bei der Vereidigung des Kabinetts im Juli des vergangenen Jahres geunkt, dass diese Regierung das erste Jahr nicht überstehen werde. Sie sollten Recht behalten, wie so mancher Wähler auch. Ich finde es nicht so schlimm, dass Wilders aussteigt, aber es ist nicht gut, dass wir jetzt keine Regierung haben. Und es wird sehr schwierig, ein neues Kabinett zu bilden. Das ist eine großartige Neuigkeit. Das war doch wertlos von Anfang an. Nur Streit. Wissen Sie, Männer mittleren Alters, die polternd durchs Leben gehen, da habe ich nichts für übrig. Die PVV-Minister verlassen das Kabinett laut Wilders mit sofortiger Wirkung. Der Rest des Ministerrats will jetzt darüber beraten, wie es weitergeht. VVD, NSC und Bauernpartei könnten als Minderheitsregierung weitermachen. Wahrscheinlicher aber sind Neuwahlen.
Aus den Niederlanden informierte Ludger Katzmierczak.
RBB 24 Inforadio Sport.
Joshua Kimmich bestreitet morgen im Nations League Halbfinale sein 100. Länderspiel. Schon eine ganze Menge. Es geht aber noch mehr, wenn man auch mit 40 Jahren noch nicht ans Aufhören denkt und so spielt wie ein Cristiano Ronaldo. Der tritt immer noch für Portugal an. Aus München Thomas Kattenbeck.
Zwei Spieler stehen im Vorfeld der Partie gegen Portugal so ein wenig im Mittelpunkt. Der deutsche Kapitän Joshua Kimmich und Portugals ewiger Superstar Cristiano Ronaldo. Kimmich steht mit seinen 30 Jahren vor dem 100. letzten Länderspiel Ronaldo mit 40 Lenzen vor seinem 220. Spiel im Trikot der Portugiesen. Klar, dass der deutsche Kapitän da ein wenig aufschaut.
Gerade bei Cristiano Ronaldo sind das schon krasse Zahlen. Also vor allem, wenn man dann auch auf die Konstanz dann blickt. Er hat es einfach über 20 Jahre hinweg auf einem konstant sehr, sehr hohen Niveau hat er performt für sein Land. Das ist dann schon was Außergewöhnliches. Bei mir persönlich, wenn es dann die 100 sind, ist es schon was, auf das man sehr, sehr stolz ist. Und natürlich hat man immer im Kopf, einen Titel gewinnen zu wollen.
Und da bietet sich ja zumindest ein kleinerer mit der Nations League durchaus an. Kimmich betont aber auch, wie wichtig er und seine Teamkollegen die beiden anstehenden Spiele nehmen. Geht es doch gerade auch gegen europäische Topmannschaften. Sollte es morgen tatsächlich mit einem Sieg gegen Ronaldo und Portugal klappen, dann wartet ja der Sieger der Partie Frankreich-Spanien auf die deutsche Mannschaft.
Die Nations League, Halbfinale Deutschland gegen Portugal. Morgen Abend ab 21 Uhr live und komplett zu hören im RBB 24 Inforadio im Rahmen des ARD Infoabends. Schon heute spielen die Frauen. Das Nationalteam bestreitet ihre Generalprobe für die Europameisterschaft. Und zwar in Wien gegen Österreich. Aus Wien RBB 24 Sportreporterin Tabea Kunze.
6 Spiele, 6 Siege. Die deutschen Fußballerinnen haben bisher gegen Österreich eine perfekte Bilanz. Nachdem der Gruppensieg in der Nations League für das DFB-Team seit dem 4:0 gegen die Niederlande feststeht, geht es in Wien darum, die überzeugende Vorstellung in Offensive und Defensive zu bestätigen. Die Mannschaft habe die Messlatte durch das mitreißende Spiel in Bremen sehr weit nach oben gelegt, erklärte Bundestrainer Christian Wück. Für das letzte Länderspiel vor der Europameisterschaft kündigte er an, die Startelf auf 4 Positionen zu verändern, um Spielerinnen noch ein letztes Mal die Chance zu geben, sich für einen Platz im 23-köpfigen EM-Kader zu empfehlen.
Österreich gegen Deutschland. Anstoß ist heute Abend um 20:30. Die Partie können Sie komplett live hören, hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Die NADA, die nationale Anti-Doping-Agentur, hat heute in Berlin ihre Jahresbilanz veröffentlicht. Seit mehreren Jahren veröffentlicht die NADA nur noch die Anzahl der Sportbetrüger, nicht mehr deren Namen. Der Datenschutz verhindert das. Jetzt ist eine Lösung in Sicht. Die Details kennt RBB-Reporter Christian Riedl.
Der Datenschutz gehört momentan zu den größeren Problemen der nationalen Anti-Doping-Agentur. So darf sie zwar Sanktionen gegen gedopte Sportlerinnen und Sportler veröffentlichen, nicht aber die Namen der Betroffenen. Dafür sehe die zuständige Datenaufsichtsbehörde keine Rechtsgrundlage, sagte NADA-Vorstandschef Mordziefer in Berlin. Glücklich ist er mit dieser Regelung nicht, denn selbst die Tatsache, dass sich die Sportler dem Code der NADA unterwerfen, reicht den Datenschützern nicht aus. Hoffnung auf eine Änderung dieser Regelung macht aber ein derzeit anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, weil Datenschutz ein europäisches Thema ist. Eine klare Regelung würde nach den Worten Mordziefers auf jeden Fall helfen, das Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit zu stärken. Sorgen machen dem NADA-Vorstand auch die für 2026 in den USA geplanten sogenannten Enhanced Games. Bei dieser Veranstaltung sollen leistungssteigernde Substanzen und Methoden bewusst erlaubt sein. Mordziefer warnt in diesem Zusammenhang vor den nicht überschaubaren gesundheitlichen Risiken. Sie würden bei einer solchen Veranstaltung verharmlost.
Christian Riedl über die Bilanz und die Probleme der nationalen Anti-Doping-Agentur. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, nach wie vor 22 bis 23 Grad. In Berlin 24 Grad, in Frankfurt an der Oder und 21 in Perleberg. Bis zu 26 können es höchstens werden. Es scheint auch weiterhin die Sonne den ganzen Nachmittag über. Regen ist nicht in Sicht, erst morgen Nachmittag. Dann kommen dicke Wolken auf uns zu und bringen wohl kräftige Schauer und Gewitter mit sich, möglicherweise sogar Unwetter. Die Temperaturen morgen schwülwarme, 25 bis 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Rangsdorf und Genshagen sind 2 Spuren nach einem Unfall gesperrt. Die B198 Prenzlau Richtung Gramzow ist nach einem Unfall in Höhe der Stadtgrenze Prenzlau gesperrt. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist voraussichtlich bis 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der 100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbier und Bornholmer Straße. In Westend auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm und in Neukölln auf der Hermann- und der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
14 Uhr und 20 Minuten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Naja, Bundesinnenminister Dobrindt hat ja schon Erfahrung mit seinen ehrgeizigen Plänen, die der Rechtslage nicht standhalten. Die von ihm als Bundesverkehrsminister angeschobene Pkw-Maut wurde vom Europäischen Gerichtshof vom Tisch gewischt. Jetzt hat er Probleme mit dem Berliner Verwaltungsgericht mit einer Eilentscheidung. Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Die Zahl derjenigen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Hilfe suchen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die zuständige Bundesbeauftragte Attermann heute vorgelegt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
11.405 Menschen haben sich im vergangenen Jahr bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet. Ein deutlicher Anstieg. Verglichen mit 2019 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Laut Ferda Attermann, unabhängige Beauftragte des Bundes, ist Diskriminierung ein wachsendes Problem in Deutschland. Rassistische Diskriminierung führt die Statistik mit 43% weiterhin an. Gefolgt von Benachteiligungen aufgrund von Krankheit oder Behinderung und Geschlecht. Die meisten Ratsuchenden erfahren Diskriminierung im Job. Auch wurden unter anderem 348 Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gemeldet. Eine neue Höchstmarke.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Deshalb solle der Zoll zusätzliche Ermittlungsbefugnisse erhalten. Im vergangenen Jahr leitete der Zoll 97.000 Strafverfahren und 50.000 Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ein. Die Schadenssumme bezifferte die Behörde auf 766 Millionen Euro. Außerdem wurden bundesweit 32.000 Tonnen Betäubungsmittel beschlagnahmt, etwa die Hälfte davon Kokain. Der designierte neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte fordert mehr Personal für die Bundeswehr. Man müsste die Truppe breiter aufstellen, sagte er der ARD. Die Politik müsse den Beruf der Soldaten attraktiver gestalten. Und wenn das geplante freiwillige Wehrdienstmodell nicht ausreiche, dürfe auch eine Wiedereinführung der Wehrpflicht kein Tabu sein, so Otte. Zudem forderte der CDU-Politiker mehr Panzer und Drohnen und eine bessere Infrastruktur für die Bundeswehr. Otte soll übermorgen im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter des Bundestags vereidigt werden. In Berlin wird am 20. September im kommenden Jahr ein neues Landesparlament gewählt. Diesen Termin hat der Senat heute festgelegt. Neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheiden die Berlinerinnen und Berliner an diesem Tag auch über die Zusammensetzungen der Bezirksverordnetenversammlungen. In Berlin wurde zuletzt vor 2 Jahren gewählt. Die ursprüngliche Abgeordnetenhauswahl von 2021 musste wegen Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen wiederholt werden. Seit der Wiederholungswahl im Februar 2023 regiert die CDU mit ihrem regierenden Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit der SPD. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und es bleibt trocken. Aktuell in Berlin-Buch 21 Grad, in den Wannsee 23, in Fürstenberg-Havel 20 und in Senftenberg 27 Grad. Morgen zunächst freundlich, später dann dichtere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 14.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Svenja Brunkhorst ist für eine der überraschendsten Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris mitverantwortlich. Sie holte mit dem 3x3 Basketballteam der Frauen sensationell Gold. Für die 33-Jährige war es goldener Abschluss ihrer aktiven Karriere. Heute verantwortet Brunkhorst den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Berlin kämpft sie für professionellere Strukturen. RBB-Sportredakteur Jakob Rüger hat mit ihr darüber gesprochen.
Vis-à-vis. Svenja Brunkhorst, ich habe Ihnen was mitgebracht, und zwar einen Song, mit dem Sie, glaube ich, sehr schöne Erinnerungen verbinden. Wir können mal kurz reinhören. Dieser Song lief in Paris bei den Olympischen Spielen an jeder Sportstätte. Und ich weiß, dass Sie mit dem 3x3-Team eine ganz besondere Beziehung auch zu diesem Song hatten. Was für Erinnerungen kommen da hoch, wenn man das jetzt nochmal hört, an diesen Sommer 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris?
Ja, ganz besondere. Also es ist wirklich, Kishetem ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der, wir haben ihn, glaube ich, bei irgendeinem Spiel, wo wir zugeschaut haben oder davor wahrgenommen. Das war sehr, sehr besonders, und ab dem Zeitpunkt war es in unserer Vierer-WG ein Song, den wir uns irgendwie manchmal zum emotional Wachwerden, so gesagt, angehört haben. Und ja, es ist was ganz Besonderes.
Ich glaube, Sie werden immer wieder mit Paris 2024 natürlich in Verbindung gebracht. Ihr Name wird immer ganz eng damit verbunden sein. Und man sieht viele junge Mädchen, die Basketball spielen, die auch zu Ihnen aufblicken. Ich habe Sie bei der Veranstaltung mal gesehen, da hatten Sie Ihre Goldmedaille auch mit. Da gab es ganz, ganz große Augen. Wie wichtig sind Vorbilder, wie Sie ja auch eine sind, für den Frauenbasketballsport?
Für den Frauenbasketball, für jede Frauensportart, aber auch in jeglichen unterschiedlichen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir weibliche Vorbilder haben, wo die jungen Mädchen, egal in welchem Bezug sie irgendwas mal machen möchten, sehen, das möchten sie machen. Und dass jetzt halt einfach Frauenbasketball so ein Thema ist, berührt mich natürlich insbesondere, weil ich auch ein weibliches Vorbild hatte und genau so sein wollte oder werden wollte und mir das in meiner Reise extrem geholfen hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten schon besondere Spielerinnen, aber die waren nicht so präsent und haben leider so eine Marlies Askamp, Anne Breitreinerin, die mein Vorbild war, war einfach nur für die, die wirklich in der Basketballszene waren, die Vorbilder. Und jetzt schaffen wir es, glaube ich, gerade immer mehr, unsere Spielerinnen auch überregional zu highlighten und darum für viele Mädchen da draußen unterschiedlichste Vorbilder zu schaffen.
Sie waren 6 Jahre alt, als die deutsche Frauennationalmannschaft Bronze geholt hat bei der Europameisterschaft. Im Jahr danach gab es die Weltmeisterschaft 1998 im eigenen Land. Man hatte damals, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, da könnte was entstehen. Aber irgendwie ist der Hype total verebbt. Was ist damals vielleicht schiefgelaufen?
Das ist schwierig zu sagen, aber genau diese Gespräche hatte ich auch mit Marlies Askamp vor kurzem. Da haben wir uns bei der 75-Jahr-Feier vom Deutschen Basketballbund getroffen. Und sie sagt auch, für sie ist es ein absolutes Déjà-vu, was gerade passiert. Genau die gleichen Abläufe wieder, EM, große Erfolge, WM zu Hause. Und 20 Jahre war dann einfach nichts. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass wir das schaffen, dass es nicht genau das Gleiche passiert. ich kann nicht sagen, was da damals passiert ist. Ich glaube auch, das ist ein großer Aspekt, den wir im Hinterkopf haben sollten, weil jetzt ist der Fokus ganz klar auf Heim-EM, Heim-WM, aber keiner redet über 27, 28, 29 danach. Also alle richten sich darauf aus und ich glaube, da müssen wir wirklich extrem aufpassen. Was ist danach? Es geht weiter. Wir haben viele junge Mädchen, die jetzt so gut sind, was ist für die nächsten Generationen? Und da müssen wir wirklich extrem aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie damals.
Sie haben Vorbilder gerade angesprochen. Niara Sabali, Satu Sabali, die beiden Schwestern aus Berlin, Leonie Fiebig, das sind so ein bisschen die jungen Aushängeschilder des deutschen Basketballs gerade. Alle drei spielen aber nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in anderen Vereinen in der Welt, wenn die Saison dort zu Ende ist. Warum spielen diese Frauen nicht in Deutschland? Wie kann man das erklären?
Es hat viel damit zu tun, wie stark die unterschiedlichen Ligen sind. Also die spanische, türkische, französische Liga ist einfach vom Finanziellen, von der Aufmerksamkeit, von der Professionalität einfach in einem ganz anderen Stadion als die deutsche Liga. Darum sind diese Topspielerinnen aktuell leider nicht in der deutschen Liga. Da muss extrem viel gemacht werden, dass wir irgendwann schaffen, dass wir diese Perspektiven diesen Spielerinnen auch ermöglichen, weil ich glaube schon, dass auch viele sich vorstellen könnten, irgendwann in Deutschland zu spielen, aber da muss halt einfach das Produkt, wie man es immer so schön sagt, deutscher Frauenbasketball einfach ganz, ganz anders sein. Das ist als der Stellenwert im Sport, in der Gesellschaft ist einfach noch nicht so angekommen. Wir sehen, dass wir leider noch in sehr vielen Sporthallen in Deutschland spielen, wo sie in Spanien, ich habe letztens das Halbfinalspiel von Valencia gegen Avenida geguckt, wo Leonie Fiebig spielt und da ist einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer, ich glaube, es geht an die 4.000, 5.000, vielleicht sogar mehr, perfekte Halle, perfekte Bedingungen, unglaublich gute Vermarktung nach außen. Da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und ja, natürlich auch das Finanzielle ist ein großer Faktor. Hier in Deutschland ist es halt einfach noch so, dass in den meisten Vereinen die Spielerinnen nebenbei noch arbeiten oder studieren, um einfach diese Professionalität ist einfach noch ganz, ganz weit weg.
Sie hören das RBB 24 Inforadio vis-à-vis mit Svenja Brunkhorst, verantwortlich für den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Svenja, Sie haben gerade eben schon gesagt, man guckt über den Tellerrand hinaus und schaut, wo kann man sich neue Eindrücke, neue Ideen holen, was die Professionalisierung des deutschen Frauenbasketballs angeht. Welche Rolle können Sie in all dem spielen, jetzt bei Alba Berlin? Also angucken und Eindrücke entdecken ist ja das eine, aber was können Sie am Ende dann auch umsetzen?
Ja, ich muss natürlich die treibende Kraft auch hier bei Alba Berlin sein. Also ich glaube, das so ist auch Teil meiner Stelle. Natürlich ist das bin ich auch noch so ein bisschen in der Findungsphase von vielen Sachen und habe hier auch noch viele Freiheiten. Aber ich bin auch die Ansprechpartnerin für Verband, für die Liga, wie man halt einfach mit unterschiedlichen Kommissionen halt Sachen weiterentwickelt. Und da versuche ich natürlich als treibende Faktorin, so gesagt, das Alba Berlin am besten möglich zu präsentieren und das aber auch für uns umzusetzen, weil wir reden ja auch darüber, wir sind in der dritten Saison jetzt gewesen in der ersten Liga und ich glaube, wir haben auch noch sehr viele Baustellen, die wir hier erstmal intern regeln müssen, wie wir es weiterentwickeln, weil es alles sehr schnell stetig nach oben gegangen ist, aber wir müssen natürlich auch noch vieles aufbauen, wie wir unsere Leistungsteams, unsere Struktur im weiblichen Bereich ausbauen. Also es ist nicht nur gucken, wie es außerhalb ist, aber ich glaube, dass das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, dass wir drumherum arbeiten und das habe ich halt auch gemerkt, dass Alba Berlin ja auch hier in Berlin sehr viel mit Partnervereinen zusammenarbeitet, weil im Endeffekt wir profitieren alle nur davon, wenn alles drumherum weiterentwickelt und das ist, glaube ich, da werde ich eine treibende Funktion sein, dass ich da halt versuche, genau diese Strukturen, die wir erarbeiten als Team, dann umzusetzen und natürlich wahrscheinlich die Stimme nach außen bin, die auch ganz klar an überall mal klopft und sagt, hey, wir müssen das und das machen.
Hilft bei solchen Gesprächen auch ein Stück weit der Bekanntheitsgrad, die Goldmedaille von Paris, die vielen medialen Auftritte, macht es das ein bisschen einfacher in diesen Gesprächen? Ist das vielleicht auch ein Türöffner?
Auf jeden Fall. Und das habe ich auch so für mich angenommen, weil man ist jetzt auf jeden Fall bei vielen Fortbildungen. Und natürlich werde ich da eingeladen, weil ich diese Olympiamedaille habe und Leute hören mir auch anders zu. Aber genau das habe ich immer gehofft, dass ich irgendwann diese Stimme auch habe und dass mir Leute zuhören. Und jetzt habe ich die Chance, das in jeglicher Art zu nutzen. Und da muss ich natürlich jetzt schlau agieren, wie ich das halt irgendwie für Alba Berlin, für den Frauenbasketball nutzen kann. Und diese Möglichkeit, die man jetzt irgendwie vielleicht einmalig hat, auch vernünftig nutzt.
Weltmeisterschaft 2026 hier in Berlin. Max-Schmeling-Halle unter anderem ein Spielort mit 9000 Plätzen. Was ist so ein bisschen bei Ihnen auch die Hoffnung für dieses große Turnier, was den deutschen Frauenbasketball angeht?
Also erstmal ist das was Unglaubliches, eine Heim-WM zu haben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine einmalige Chance. Ich glaube, aktuell ist der Frauenbasketball wirklich am Kommen. Wir haben es gesehen, die letzte Weltmeisterschaft in Australien hat Rekorde geknackt. Und dann kommen diese Top-Spielerinnen, die man jetzt überall sieht, mit einer Caitlin Clark hoffentlich, nach Berlin. Und wir haben aber auch selber so viele tolle Spielerinnen in einer Stadt, wo Basketball, glaube ich, sehr prädestiniert ist mit Kultur, mit Musik, mit allen diesen ganzen Verbindungen. Und darum ist es sehr, sehr besonders. Eine einmalige Chance, vor heimischem Publikum eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist wirklich, also ich verliere mich da total, weil ich es einfach unglaublich besonders finde.
Ihre Goldmedaille in Paris war die erste für den Deutschen Basketballbund bei Olympischen Spielen. Von Ihrem Gefühl her, war es die letzte für eine lange Zeit oder kommt da in Zukunft noch was vom deutschen Basketball?
Ich glaube, das war die erste von vielen. Ich glaube, wir haben, das haben ja auch die Spielerinnen schon gesagt, ich habe mich auch einmal schon mal aus dem Fenster gelehnt, dass ich da wirklich dran glaube, dass diese Generation, die wir da gerade haben, eine Medaille holen kann. Egal, ob es jetzt EM, WM oder irgendwann Olympia wieder ist. Und wir haben genauso viel Talent auf der männlichen Seite. Also ich glaube, dass da aktuell sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wurde von jahrelang, dass wir jetzt gerade an diesem Hoch sind. Und das ist wirklich besonders zu sehen, dass die Qualität wirklich in die Breite geht und dass es nicht nur Vereine sind, die Top-Talente sind. Und da müssen wir was machen. Wie schaffen wir das, diese Talentförderung breiter zu schaffen? Weil ich glaube, diese goldene Generation, die jetzt nachkommt, die waren vereinzelt irgendwo Spielerinnen, die zur gleichen Zeit sehr gut war. Und jetzt haben wir aber über mehrere Jahrgänge wirklich, wirklich viel Qualität. Und da müssen wir extrem viel machen, dass das weiter so entwickelt ist. Weil dann haben wir wirklich eine Chance, auch in den nächsten Jahren konstant bei Europameisterschaften dabei zu sein. Ja, das aber auf einer nachhaltigen, langfristigen Ebene. Und dann kann es nämlich auch sein, dass wir auch dann die Frauen-Bundesliga hier halt einfach weiterentwickeln, weil wir einfach so viel Qualität haben, dass wir die überall bespielen können und dass die Spielerinnen halt hier auch in Deutschland sich weiterentwickeln können.
Klingt nach einer interessanten Zukunft für den deutschen Basketball und vor allen Dingen auch für den Frauenbasketball. Svenja Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch.
Alba Berlin-Managerin Svenja Brunkhorst über die Zukunft des Frauenbasketballs in Deutschland ein Jahr vor der Weltmeisterschaft und die wird hier in Berlin stattfinden. Sportreporter Jakob Rüger hat mit ihr gesprochen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 22 bis 23 Grad in Berlin, 24 Grad in Frankfurt an der Oder. Es bleibt sonnig heute Nachmittag, nur wenige sympathische Quellwolken sind unterwegs. Morgen geht es erstmal so weiter, also mit viel Sonne, aber im Laufe des Tages kommen aus West, Südwest dicke Wolken auf uns zu. Es kann kräftige Schauer und auch Gewitter geben, sogar örtliche Unwetter sind möglich. Die Temperaturen werden schwülwarm sein, 25 bis 28 in Berlin bis 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow etwa 10 Minuten Stau. Vorsicht auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Ginzhagen und Rangsdorf liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof noch gesperrt. Der Zugverkehr ist noch etwas eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Viel Geduld brauchen Sie auf der 100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Aktuell 40 Minuten plus. In Richtung Neukölln 20 Minuten Verzögerung zwischen Dreieck Charlottenburg und Funkturm. Länger dauert es auch rund um Mühlendamm, Elsen- und Wohletalbrücke, dann auf der Wollangstraße in Richtung Pankow sowie auf der Rudolf-Rühl-Allee in Richtung Biesdorf. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 20 Minuten vor 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Schönen guten Tag. Bundesinnenminister Dobrindt will trotz seines Gerichtsentscheids weiterhin Asylsuchende an den Grenzen abweisen lassen. Migrationsexperten sehen das kritisch, sind sich aber auch nicht alle einig. Der Bundeskanzler, der stützt Dobrindt. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärte auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lagerberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit zwei Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Die Partei kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, um Einspruch einzulegen. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen tausend Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Aus dem Hauptstadtstudio Dagmar Pepping.
Bereits im März hatte das Verfassungsgericht mehrere Eilanträge des BSW abgelehnt. Damals wollte die Partei eine Neuauszählung der Stimmen erreichen. Begründung der Richter: Wir sind nicht zuständig. Einsprüche gegen das Bundestagswahlergebnis werden in der Regel beim Deutschen Bundestag eingereicht. Das hat das BSW Ende April dort getan. Das Wahlprüfungsverfahren läuft. Bis der zuständige Ausschuss des Parlaments in der Sache entscheidet, können allerdings Monate vergehen. Sollte das Bündnis Sarah Wagenknecht doch noch nachträglich in den Bundestag einziehen, würde die Regierung von Union und SPD dort ihre Mehrheit verlieren.
Der designierte neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte fordert mehr Unterstützung für die Bundeswehr. Die Truppe habe vor allem ein Personalproblem, sagte er der ARD. Mehr als drei Jahre nach der sogenannten Zeitenwende habe sich viel getan, aber es gebe noch immer große Defizite. Aus dem Hauptstadtstudio Mario Kubina.
Aus Sicht des CDU-Politikers muss bei der Bundeswehr die Last auf mehr Schultern verteilt werden. Dazu will die neue Bundesregierung ein neues Wehrdienstmodell einführen. Erstmal auf freiwilliger Basis. Otte findet das gut, sagt aber auch, sollte das nicht ausreichen, muss es verpflichtend sein. Er schlägt vor, das Modell nach einer gewissen Zeit auf Wiedervorlage zu setzen. Geplant ist, dass der neue Wehrdienst Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt. Junge Leute sollen dann gefragt werden, ob sie bereit und fit genug für Aufgaben bei der Truppe sind. Männer müssen, Frauen können antworten. Die Bundesregierung hofft, dass so Jahr für Jahr 5000 Freiwillige für die Bundeswehr gewonnen werden können.
In Cottbus ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am frühen Nachmittag haben Experten des Kampfmittelräumdienstes zwei Zünder der Bombe kontrolliert gesprengt. Sie waren über den Mittag aus dem Sprengkörper entfernt worden. Die Polizei hat den Sperrkreis wieder aufgehoben. Damit dürfen etwa 1800 Menschen wieder in ihre Wohnungen, die sie am Morgen zur Sicherheit verlassen mussten. Auch der Cottbuser Hauptbahnhof, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule lagen im Sperrkreis. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Brieselangen und Spandau liegt ein Reifen auf der Fahrbahn. In Berlin wird am 20. September im kommenden Jahr ein neues Landesparlament gewählt. Diesen Termin hat der Senat heute festgelegt. Neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheiden die Berlinerinnen und Berliner an diesem Tag auch über die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen. In Berlin wurde zuletzt vor 2 Jahren gewählt. Die ursprüngliche Abgeordnetenhauswahl von 2021 musste wegen Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen wiederholt werden. Seit der Wiederholungswahl im Februar 2023 regiert die CDU mit ihrem regierenden Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit der SPD. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne und nur einige Quellwolken. Aktuell in Berlin-Dahlem 22 Grad, in Köpenick 24, in Fürstenberg-Havel 20 Grad und in Fürstenwalder-Spree 26. Morgen zunächst freundlich, später dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, bei maximal 28 Grad. Die Zeit 14.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius und mit einem Bericht aus der Redaktion Gesund. Bei Viruserkrankungen wie Corona dauert es dank Schnelltests nur wenige Minuten, bis man weiß, ob man infiziert ist. Bei Bakterien sieht die Sache anders aus. Die müssen erstmal vermehrt und dann bestimmt werden. Das kann Tage oder gar Wochen dauern. Teams der Technischen Universität München und des Imperial College London haben ein Verfahren entwickelt, das die Bestimmungszeit extrem verkürzen könnte, berichtet Gesund-Reporter Frank Bäumer.
Husten, leichtes Fieber, Appetitlosigkeit. Ist das eine harmlose Erkältung oder doch eine gefährliche Tuberkuloseinfektion? Solche Fragen sollten möglichst rasch beantwortet werden. Doch in diesem Fall müssen Patienten einige Wochen auf eine genaue Diagnose warten und gefährden in dieser Zeit sich selbst und andere. Das Problem: bei bakteriellen Infektionskrankheiten muss zur Bestimmung des Erregers immer erst eine Bakterienkultur angelegt werden. Das kostet Zeit, erklärt Nicole Strittmatter von der Technischen Universität München.
Der Prozess dauert mindestens 24 Stunden, bis man dann die isolierte Kultur hat und an dieser Kultur dann weitere Tests machen kann, zum Beispiel Resistenztests für Antibiotika, die dann nochmal 24 Stunden dauern.
Sie hat mit Forscherkollegen aus München und London eine Methode entwickelt, die diesen Schritt umgeht. Das könnte die Diagnose bestimmter Erkrankungen geradezu revolutionieren. Zum Beispiel bei Tuberkulose, die durch sogenannte Mykobakterien verursacht wird.
Mykobakterien wachsen sehr, sehr langsam. Die brauchen normalerweise mindestens eine Woche, manchmal bis zu 3 Wochen, bis die überhaupt auf so einer Agarplatte anfangen zu wachsen. Und wenn man diesen Schritt überspringen könnte und direkt die Mykobakterien in der Probe nachweisen könnte, dann könnte hier zum Beispiel sehr viel Zeit gespart werden.
Bei dem neu entwickelten Verfahren schauen sich Forscherinnen nicht die Bakterien an, sondern ihre Stoffwechselprodukte, die sich je nach Bakterienart voneinander unterscheiden. Sie finden sich in Gewebe, Urin oder Stuhlproben der Patienten. Sogenannte Massenspektrometer zerlegen die Bestandteile der Proben in Atome und Moleküle. So kann ihre genaue Zusammensetzung bestimmt werden. Bislang sind 232 medizinisch besonders wichtige Bakterienspezies erfasst. 1400 sollen es einmal werden. Damit könnte in Zukunft jede bislang bekannte Bakterienart, die Krankheiten hervorruft, eindeutig identifiziert werden. Dr. Lena Biel vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung sieht bei diesem Verfahren gleich mehrere Vorteile.
Zum einen kann man bei Patienten, bei denen man sich gar nicht sicher ist, ob eine Infektion durch Bakterien vorliegt, dann sehr viel schneller eine Therapie starten, die auf das Bakterium passt. Zum anderen kann es auch Konsequenzen haben, dass man in der Umgebung Leute schützt oder weitere Fälle sucht, denn Infektionskrankheiten können ja auch übertragen werden.
Doch das völlige Aus für die herkömmliche Bestimmung durch Bakterienkulturen bedeutet das neue Verfahren laut Lena Biel nicht.
Es fehlt dann aber vielleicht für einige Fälle die Information, mit welchen Antibiotika wir diese Bakterien behandeln können. Und müsste in solchen Fällen, wo es vielleicht vermutet werden kann, dass es Resistenzen gibt, müsste man trotzdem auch noch die Kultur abwarten.
Dennoch, wenn die neue Methode in Zukunft die Diagnosezeit von bakteriellen Erkrankungen von mehreren Tagen oder Wochen auf wenige Minuten verkürzen könnte, dann könnten Ärzte Infektionen sehr viel besser und schneller behandeln.
Bis dieses neue Verfahren allerdings in der Praxis ankommt, könnte es noch 3 bis 5 Jahre dauern. So Gesundreporter Frank Bäumer. In Kamerun, Zentralafrika, gibt es laut UNHCR etwa 1 Million Binnenvertriebene. Berichtet wird darüber aber kaum außerhalb des Landes. Damit ist das Land ein Paradebeispiel für globale Vernachlässigung, meint ARD-Korrespondentin Antje Diekans.
Die Hoffnung, nicht zu verlieren. Das ist für Aktivistin Esther Umam immer wieder eine Herausforderung. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich in Kamerun für Flüchtlinge ein, besonders für Frauen. In dem westafrikanischen Land gibt es mehr als 1 Million Binnenvertriebene. Eine Zahl, die seit Jahren nicht besser wird. Im Südwesten des Landes kämpfen Regierungstruppen und Separatisten gegeneinander. Vergewaltigung wird als Kriegswaffe eingesetzt. Esther Umam bietet mit ihrer Organisation Reach Out Zufluchtstellen für die Opfer. Frauen kommen zu unseren Friedenshäusern. Sie haben sexuelle Gewalt erlebt. Wir bieten ihnen Traumatherapie an. Die Frauen bleiben mehrere Monate, so lange, wie sie für den Heilungsprozess brauchen. Der Konflikt im Süden und Nordwesten ist nur einer von mehreren. Im Norden Kameruns leidet die Bevölkerung unter der Terrororganisation Boko Haram aus dem benachbarten Nigeria. Viele Flüchtlinge kommen über die Grenze. Im Osten des Landes wiederum suchen Vertriebene aus der Zentralafrikanischen Republik Schutz. Alles Krisen, die international kaum Beachtung finden. Kamerun werde dazwischen zerrieben, sagt Menschenrechtsanwalt Joseph Awafru.
I would not call the situation in Cameroon simply one of a refugee crisis.
Ich würde die Lage in Kamerun nicht einfach als Flüchtlingskrise bezeichnen. Wir steuern unaufhaltsam auf den Abgrund oder sogar auf den Untergang zu. Wenn sich niemand darum kümmert, kann leicht die ganze Region oder sogar der Kontinent mit hineingezogen werden. Der Jurist vertritt mehr als 3.500 Aktivisten vor Gericht, die in Kamerun wegen ihrer Arbeit inhaftiert wurden. Die Regierung von Präsident Paul Biya duldet keinen Widerspruch. Der 92-Jährige regiert seit mehr als 40 Jahren. Bei den nächsten Wahlen im Oktober wird er vermutlich wieder antreten.
We have been here since 1982.
Das geht schon so seit 1982. Die gleichen Akteure, das gleiche Umfeld, der immer gleiche Präsident. Aber inzwischen wird es immer schlimmer und die Welt guckt dabei zu. Der norwegische Flüchtlingsrat hat die Situation in Kamerun nicht zum ersten Mal als die am stärksten vernachlässigte Vertreibungskrise der Welt eingestuft. Die Sprecherin der Organisation für die Region, Christelle Uré, klagt aber darüber, dass es nur noch wenig finanzielle Unterstützung gebe. Im vergangenen Jahr seien 200 Millionen Dollar nötig gewesen, die längst nicht zusammenkamen. Das ist weniger, als der Fußballspieler Ronaldo in einem Jahr verdient hat. Oder ein Bruchteil dessen, was Taylor Swift mit ihrer Tournee eingenommen hat. Verglichen damit ist das, was wir für die Vertriebenen in Kamerun brauchen, gar nichts. Jetzt, wo die USA ihr Engagement zurückfahren, werden aber eher weniger als mehr Gelder fließen. Aktivistin Esther Umam hofft, dass zumindest der Willen zur Versöhnung im Land wächst. Zusammen mit anderen hat sie die erste nationale Frauenkonvention für Frieden in Kamerun gegründet und ist dafür unter anderem mit dem Deutschen Afrika-Preis ausgezeichnet worden. Damit Frieden anhält, müssen Frauen einbezogen werden. Ihre Bedürfnisse müssen beachtet werden, damit der Prozess nachhaltig ist. Sie und andere kämpfen weiter dafür, dass sich in Kamerun etwas entwickelt. Auch wenn die internationale Gemeinschaft die Situation in dem westafrikanischen Land vernachlässigt.
Afrika-Korrespondentin Antje Diekans über Kamerun, ein Land in Unruhe.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Thomas Mann. Am Freitag vor 150 Jahren wurde der große Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geboren. Der Autor von den Buddenbrooksum oder vom Zauberberg kam in Lübeck zur Welt, hat dort auch lange gelebt. Kulturreporterin Linda Ebener hat sich in der Hansestadt auf die Spuren von Thomas Mann begeben.
Bei einem Spaziergang durch die Lübecker Innenstadt fallen nicht nur die kleinen Gassen und schönen hanseatischen Backsteinhäuser auf, sondern beim genauen Hinsehen auch immer wieder Anspielungen auf Thomas Mann. Auch die Lübeckerinnen und Lübecker können mit dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger was anfangen.
Ein Wahrzeichen, ja, also
Aushängeschild?
Große Bedeutung, glaube ich schon. Ich war auf seiner Schule und ich weiß, dass er die, glaube ich, nicht besonders gemocht hat. Ansonsten ist er natürlich irgendwie allgegenwärtig.
Allgegenwärtig ist er vor allem in der Mengstraße. Da steht das Buddenbrookhaus, eines der bekanntesten Museen in der Hansestadt. Davon schwärmt auch eine Touristin.
Das Buch, toll. Alles, ich weiß es nicht, das ist so lange her, aber das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich eigentlich aus diesem Grund hierher gekommen bin. Es ist schade, dass ich da nicht rein darf.
Karin Heuer merkt die Enttäuschung der Gäste. Sie bekommt häufig Mails, in denen die Leute danach fragen, wann das Buddenbrookhaus wieder öffnet. Das ist allerdings erst 2029.
Für die Gäste, die nach Lübeck kommen und die jetzt häufig vor unserem geschlossenen Haus stehen, da merkt man, was Thomas Mann für eine Bedeutung für Lübeck hat. Also Thomas Mann ist ein Anlass, nach Lübeck zu reisen.
Das stimmt. Wer genau hinsieht, entdeckt in Lübeck viele Verbindungen zu Thomas Mann. Der Spaziergang durch die Stadt kann zum Beispiel mit der App Auf den Spuren der Buddenbrooks fortgeführt werden. Darüber hinaus gibt es auch einen literarischen Spaziergang zu Thomas Mann. Da geht es unter anderem zum Lübecker Rathaus, in dem der Vater von Thomas Mann Finanzsenator gewesen ist, der zweitmächtigste Mann der Stadt. Und gegenüber vom Rathaus befindet sich das Geschäft Niederegger. Auch dort wird an Thomas Mann erinnert, schmunzelt Museumsleiterin Karin Heuer.
Man kann Thomas Mann in Marzipangestalt bewundern. Es gibt auch die Buddenbrooks Volksausgabe aus Marzipan, die Buddenbrooks Fassade in Marzipan. Man sieht Thomas Mann, glaube ich, an sehr vielen Orten, wo es einen überrascht. Es gibt zum Beispiel auch eine Buddenbrooks Apotheke. Auch da sieht man Thomas Mann.
Aber nicht nur da. Ein weiterer Thomas Mann Ort ist Karin Heuers Lieblingsplatz.
Das Katharineum, also das alte ehrwürdige Gymnasium, auf das Heinrich und Thomas Mann gegangen sind. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass Thomas Mann die Schule gehasst hat. Er war ein unglaublich schlechter Schüler. Er ist dreimal sitzen geblieben. Als er die Schule verließ, auch ohne Abitur, dazu langte es nie, war er, wie er selber gesagt hat, so alt wie der Westerwald. Und sich diese Schule anzugucken, hat schon etwas. Denn das ist natürlich auch die literarische Schule, auf die Hanno Buddenbrook gegangen ist, der sich da genauso gequält hat wie der echte Thomas Mann.
Vom Katharineum geht es weiter durch eine Seitenstraße runter Richtung Trave. Auf dem Weg dorthin liegt das Theater, ein wichtiger Ort im Leben Thomas Manns. Hier sei er das erste Mal mit Richard Wagner und Lohengrin konfrontiert worden, erklärt Karin Heuer.
Thomas Mann hat seine Lübecker Herkunft so entscheidend geprägt.
Das Buddenbrookhaus soll 2029 fertiggestellt werden. So lange kann Thomas Mann am Markt im Museumsshop bewundert werden oder ab dem 6. Juni im St. Annen-Museum. Dort wird, passend zu seinem 150. Geburtstag, die neue Ausstellung Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie gezeigt.
Thomas Mann, ein Name, den wir in dieser Woche noch öfters hören werden, gehe ich mal davon aus, denn am Freitag jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal. Das war Kulturreporterin Linda Ebner auf den Spuren von Thomas Mann in seiner Geburtsstadt in Lübeck. Kurz vor 15 Uhr, das heißt im Inforadio Schichtwechsel. Irina Grabowski übernimmt die Moderation für die nächsten 3 Stunden. Irina, und bei dir geht es unter anderem um die Niederlande, denn das Nachbarland steckt seit heute in einer Regierungskrise.
Geert Wilders hat mit seiner Partei die Koalition verlassen, vorgeblich wegen des Asylprogramms, das die anderen nicht mittragen wollen. Ich kann kurz vor 16:30 unseren Korrespondenten fragen, warum die Regierung gescheitert ist, also ob es noch andere Gründe gibt und wer denn von Neuwahlen profitieren würde und überhaupt wohin die Niederlande steuern.
Tja, die Migrationspolitik, nicht nur in Deutschland ein großes Thema und Streitthema, sondern wie gehört auch in den Niederlanden die Details. Dann gleich bei Irina. Von mir noch kurz das Wetter. Es wird weiter sonnig bleiben heute Nachmittag, auch morgen Vormittag. Hauptsächlich Sonne, erst später kommen dann die dicken Wolken und dann müssen Sie mit Regen rechnen. Jetzt können Sie mit Irina rechnen. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Brieselang und Spandau liegt ein Reifen auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow gibt es Stau, etwa 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Cottbus. Nach der Entschärfung einer Fliegerbombe im Bereich des Hauptbahnhofs ist der Sperrkreis jetzt aufgehoben worden. Auch der Zugverkehr soll demnächst wieder aufgenommen werden. Stadtverkehr Berlin. Viel Geduld brauchen Sie auf der 100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die gesamte Fahrbahn. Abwechsstraße 40 Minuten Verzögerung. In Richtung Neukölln 20 Minuten plus zwischen Dreieck Charlottenburg und Funkturm. Und auf den Umfahrungen in Charlottenburg ist es ebenfalls recht voll. Länger dauert es auch rund um Mühlendamm, Elsen- und Wuhletalbrücke, auf der Wollangstraße Richtung Pankow und auf der Baumschulenstraße in Richtung Plenterwald.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Aus der SPD traut sich mindestens einer der Innenpolitiker schon aus der Deckung mit Kritik am Bundesinnenminister, der ja die Anweisung an die Bundespolizei trotz der Gerichtsentscheidung gestern nicht korrigieren will. Den Kanzler weiß Alexander Dobrindt dabei an seiner Seite. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchen an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisungen als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil in Hamburg bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Dietrich Lehmann.
Knapp 800 Millionen Euro an Schaden durch Schwarzarbeit hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will nun härter dagegen vorgehen. In Zukunft sollen Sozialträger, Finanzämter und Sicherheitsbehörden Daten vollständig abgleichen können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und Bund und Länder sollen noch enger zusammenarbeiten. Im Bereich der organisierten Kriminalität sollen Vermögen einfacher eingezogen werden können, so Klingbeil. Stichwort Beweislast.